Ja, man muss leider sagen, dass Hamas im Grunde genommen politisch nicht besiegt ist. Und man kann es vielleicht sogar noch provokanter formulieren, es hat vielleicht sogar gesiegt. Und das wissen die Israelis.
Vor mehr als 500 Tagen hat der Krieg zwischen Israel und der Hamas sowie weiterer Terrorgruppen im Gazastreifen nach dem Überfall dieser Terrorgruppen auf Israelis begonnen. Aktuell wird über eine zweite Phase einer Waffenruhe verhandelt. Ich habe mit Dr. Andreas Reinicke, dem Direktor des Deutschen Orient-Instituts, über die aktuelle Lage in Israel und dem Gazastreifen gesprochen und die Aussichten auf Ruhe und vielleicht sogar Frieden im Nahen Osten. Hallo, ich bin Dominik Holl. Ich arbeite für die Union-Stiftung und ich darf Sie herzlich zur neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Diese Woche schauen wir auf die Ereignisse in Israel und dem Nahen Osten. Vorher aber noch ein Blick in die Welt. Was lange währt, wird endlich gut. Österreich hat eine neue Regierung. Nach monatelangen Koalitionsverhandlungen unterschiedlichster Parteien miteinander steht die sogenannte Zuckerl-Koalition. Die konservative ÖVP führt das Dreierbündnis mit den österreichischen Sozialdemokraten und den liberalen Neos an. Bundeskanzler ist ÖVP-Chef Christian Stöcker. Die Europäische Union will etwa 800 Milliarden Euro in Verteidigung investieren. Mittels eines 5-Punkte-Plans soll Europa verteidigungsfähig gemacht werden, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Anfang dieser Woche. Teile des Plans sehen unter anderem eine Lockerung der Schuldenregel sowie Anreize zur Steigerung der Verteidigungsausgaben vor. Ägypten hat einen Vorschlag zum Wiederaufbau des Gazastreifens vorgelegt. Der Vorschlag soll ein Gegenentwurf zum Plan von US-Präsident Donald Trump sein, den Gazastreifen zu einer sogenannten Riviera des Nahen Ostens zu machen. Der Wiederaufbauplan Ägyptens würde auch eine Entmachtung der Hamas vorsehen. Für Ordnung sollen dann stattdessen Truppen aus arabischen Staaten sorgen. Für den Wiederaufbau veranschlagt Ägypten etwa 53 Milliarden US-Dollar über 5 Jahre hinweg. Über diesen Vorschlag beraten dieser Tage die Arabische Liga und noch vor den Ankündigungen Ägyptens habe ich mit Dr. Andreas Reinicke, dem Direktor des Deutschen Orient-Instituts in Berlin, gesprochen. Dr. Reinicke war ehemaliger Leiter des deutschen Vertretungsbüros in Ramallah von 2001 bis 2004 und EU-Sonderbeauftragter für den Nahost-Friedensprozess in den Jahren 2012 und 2013. In dieser Funktion nahm er als Chefverhandler der EU an den Gesprächen teil. Wenn Sie mehr über das Deutsche Orient-Institut wissen wollen, dann finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge einen Link zur Homepage des Deutschen Orient-Instituts. Dort finden Sie Informationen, Vorträge und Artikel sowie Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen haben. Und dann sage ich guten Tag nach Berlin. Herr Dr. Reinicke, schön, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen, mit mir über Zoom über Israel zu sprechen.
Sehr gerne, Herr Roll.
Ja, Herr Dr. Reinicke, es sind mittlerweile mehr als 500 Tage seit dem schrecklichen Überfall der Hamas und anderer Terrorgruppen auf Israel vergangen. Herr Dr. Reinicke, schauen wir erstmal nach Israel und in die israelische Gesellschaft. Wie wird denn mittlerweile auf dieses Ereignis geblickt?
Es ist immer noch ein traumatisches Ereignis. In der Tat, das erste Mal, dass Israel seinen Bürgern nicht Sicherheit garantieren konnte. Und das ist ein ganz einschneidendes Gefühl für Israelis. Und das geht über die Parteigrenzen hinweg. Und ich glaube, man kann für uns in Deutschland gar nicht genau abschätzen, was dieses Unsicherheitsgefühl mit Personen macht. Aber das ist immer noch das dominierende Gefühl. Das wird jetzt in der Augenblickssituation natürlich auch noch von der Sorge um die Geiseln, zumindest einem Großteil der Bevölkerung, vielleicht überlagert. Aber diese Grundfrage der Sicherheit ist einfach absolut dominant im Gefühl der Israelis.
Wenn wir jetzt auf die aktuelle Lage im Kampf Israels gegen die Hamas blicken, wie sieht es denn da aktuell aus?
Ja, man muss leider sagen, dass Hamas im Grunde genommen politisch nicht besiegt ist. Und man kann es vielleicht sogar noch provokanter formulieren. Es hat vielleicht sogar gesiegt. Und das wissen die Israelis. Warum hat Hamas gesiegt? Es ist zwar 3/4 des Gazastreifens völlig kaputt. Viele Palästinenser sind gestorben. Aber der Anspruch Israels dort, dieses Land vollständig unter Kontrolle zu bringen, hat nicht funktioniert, auch trotz des unendlichen Einsatzes und der vielen, vielen Toten. Und der Versuch, der nachvollziehbare Versuch, einfach Schluss zu machen mit diesem Gegner, damit er jetzt endlich weg ist, hat nicht funktioniert. Und das ist vielleicht auch die bitterste Erkenntnis. Viele haben das vorhergesagt, dass es so kommt. Es liegt auf der Hand. Es lag auf der Hand. Aber insofern ist dieser Krieg eigentlich politisch gesehen für Israel ein Fehlschlag gewesen.
Jetzt versucht man ja aktuell, hat man eine Waffenruhe ausgehandelt. Die erste Phase seit Januar gilt sie. Und man versucht zumindest mal die Geiseln, die Hamas und andere Terrororganisationen in dem schrecklichen Überfall in den Gazastreifen verschleppt haben, zu befreien, zurückzuholen, egal ob tot oder lebendig. Also auch die Überreste der verstorbenen Geiseln oder ermordeten Geiseln werden zurückgeholt. Aktuell verhandelt man in Ägypten über eine zweite Phase. Jetzt kam heute die Meldung, also es ist der 27. Februar heute, dass Israel sich nicht aus dem sogenannten Philadelphia-Korridor, also der südlichen Grenze des Hamas, die südlichen Grenze des Gazastreifens zu Ägypten, dass sie sich dort nicht rausziehen will. Die Hamas sagt, das ist aber ein essentieller Teil der Waffenruhe und wenn ihr nicht geht, dann gibt es keine Waffenruhe. Wie sehen Sie aktuell die Vorzeichen für eine Verlängerung der Waffenruhe? Wie sehen Sie die Vorzeichen für eine zweite Phase einer möglichen Feuerpause zwischen Israel und der Hamas?
Ich bin bei beiden leider sehr skeptisch. Und das liegt an den unterschiedlichen Interessenslagen. Ich hatte gesagt, dass Israel vor allen Dingen Netanyahu und die ihn stützenden rechtsradikalen Regierungen vor allem eine Vertreibung der Palästinenser wollen. Das ist das Ziel. Sie wollen Hamas vernichten und sie wollen letztendlich auch diese Vertreibung. Trump hat sie ja sogar in diesem Plan bestärkt. Hamas andererseits möchte da bleiben. Sie möchte eben, wie ich es vorhin gesagt habe, zeigen, dass es diesen Krieg nicht verloren hat, während Israel genau das Gegenteil will. Ein Waffenstillstand und eine weitere Präsenz Hamas würde das israelische Ziel der Regierung, sie dort zu vertreiben, würde dem zuwiderlaufen. Hamas dagegen würde damit mit der Wiederbesiedlung eben zumindest nicht als Verlierer dastehen, vielleicht auch nicht als Gewinner, aber jedenfalls nicht als Verlierer dastehen. Und aus dieser unterschiedlichen gegensätzlichen Interessenlagen heraus ergibt sich natürlich auch das weitere Prozedere. Hamas wird also alles tun, um diesen Waffenstillstand durchzuführen. Israel würde dagegen ihn gerne aufkündigen. Aber es möchte natürlich, das ist das auch häufig zu beobachtende Spiel in der Region, es nicht selber, sondern man möchte, dass der andere das tut. Also mit anderen Worten, man provoziert den anderen so sehr, bis er diesen Schritt macht. Das hat man nicht nur im Verhältnis zwischen Israel und Palästina seit vielen Jahren so gesehen. Das war jetzt auch im Verhältnis zwischen Iran und Israel zu beobachten und auch in anderen Situationen. Also man wird jetzt sehen schon diese Verzögerung der Freilassung von 605 palästinensischen Gefangenen aus israelischen Gefängnissen nach der Befreiung der israelischen Geiseln. War schon so ein Versuch. Und Hamas versucht seinerseits natürlich auch bestimmte Dinge, aber im Augen und jetzt eben auch die Ankündigung, sich nicht aus dem Philadelphia-Korridor zurückzuführen, obwohl es so vereinbart war, ist natürlich auch wieder eine Provokation aus Sicht der Palästinenser und leider auch der anderen arabischen Staaten. Denn auch für Ägypten ist dieses ein absoluter Teil, ein essentieller Teil der bisherigen Vereinbarung gewesen. Also man sieht, dass hier jetzt hinter den Kulissen mit diesen Dingen gespielt wird und deswegen ist es hochgefährlich. Und ich glaube nur, und ich bin deswegen nicht sicher, ob das jetzt in den nächsten Tagen noch halten wird.
Also die Lage bleibt weiter sehr, sehr angespannt dort. Bevor wir uns nochmal genau den Gazastreifen anblicken und dann auch über die Pläne, die zum Beispiel auch US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen hat. Sie haben das bereits erwähnt. Bevor wir darüber sprechen, schauen wir mal auf Ägypten und auf die Nachbarstaaten. Wir haben es ja vorhin gesagt, die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas finden in Ägypten statt. Also Ägypten ist sehr stark involviert. Auch die aktuellen, wenn es darum geht, die eine Seite provoziert, die andere möchte die Waffenruhe aufkündigen. Ägypten ist im Moment der Staat, der interveniert, der moderiert und der versucht, die beiden Seiten an einem Tisch zusammenzubringen. Welche Rolle spielen denn die Nachbarländer, also Ägypten, aber auch dann das Königreich Jordanien aktuell in diesem großen Konflikt?
In der aktiven Vermittlung spielt Ägypten die entscheidende Rolle und hat immer die entscheidende Rolle gespielt. Erstens, weil es ein großer Staat ist, zweitens, weil es ein Nachbarstaat ist und drittens, weil es in Ägypten auch große Moslembrüder gab, an denen Ägypten kein Interesse hat. Also von daher gesehen ist das immer wichtig gewesen. Die Position von Katar jetzt in den letzten Wochen und Monaten war eigentlich immer weniger bedeutend. Sie hatten auch gute Beziehungen zu den Moslembrüdern, das hatte die in diese Rolle gebracht, und Israel hatte ja auch Katar immer gebeten, finanziell den Gazastreifen zu unterstützen, vertraulich. Also deswegen war das die Rolle von Katar. Also Ägypten hat immer die entscheidende Rolle gespielt. Und man muss sich die ägyptische Position ist auch eine zwiespältige. Einerseits haben sie null, überhaupt kein Interesse daran, dass Hamas sich im Gazastreifen durchsetzt. Das sind Muslimbrüder. Die Muslimbrüder sind radikale Islamisten. Sie haben die nationale palästinensische Agenda angenommen, aber letztendlich sind sie Islamisten. Die Islamisten in Ägypten ihrerseits waren ja vor 10 Jahren frei gewählt worden mit Präsident Morsi. Als dieser anfing, radikalisierte Anhänger zu Gouverneuren zu ernennen, hat das Militär eingegriffen, aber auch mit starker Unterstützung der Bevölkerung. Dennoch sind die Muslimbrüder natürlich immer noch da. Und deswegen haben die Ägypter also daran überhaupt kein Interesse. Israel seinerseits hat auch wiederum ein Interesse an einem starken Ägypten, denn Ägypten hält ihnen die sehr fragile Westgrenze längs des Negevs frei. Der Sinai ist ein großes Gelände, das Ägypten weitgehend, aber nicht ausschließlich kontrolliert, das ägyptische Militär, und möchte deswegen, und das möchten beide Seiten eigentlich auch Israel. Deswegen hat Ägypten diese so starke Rolle. Andererseits gibt es aber auch ein Problem, denn die ägyptische Bevölkerung ist hoch emotionalisiert durch die Ereignisse in Gaza, und eine Unterstützung, eine offene Unterstützung Israel durch Ägypten wäre dort absolut nicht akzeptabel. Es gibt ein Beispiel dafür. Das sind die EU und die US-Mission gegen die Angriffe der Houthis im Roten Meer. Man würde ja sagen, Ägypten ist davon besonders beeinflusst, weil sie riesige Einnahmeverluste durch den Suezkanal haben. Aber in den Augen der Bevölkerung wäre eine Unterstützung oder ein Kampf gegen die Houthis eine Unterstützung ein Kampf gegen die Gruppierung, nämlich die Houthis, die Israel angreifen. Diese Position ist in Ägypten nicht zu vermitteln. Deswegen, obwohl sie sozusagen hinter vorgehaltener Hand Interesse daran haben, dass sie das nicht mehr tun, können sie es öffentlich nicht leisten. Das zeigt die Sensibilität der Ägypter. Und in diesem Dreieck verhandeln sie nun. Und die Philadelphia-Route, der Philadelphia-Korridor, die Kontrolle, ist für Ägypten selbst ein ganz entscheidender Faktor gewesen, um eben dort zu auch den Übergang nach Ägypten und Palästina zu kontrollieren. Das ist auch eine sehr emotionale Frage, die für sie eben auch mit ihrer eigenen Souveränität zu tun hat. Also nicht nur Hamas möchte dieses, sondern auch Ägypten. Und das zeigt, wie sensibel jetzt diese israelische Ankündigung ist, die ja entgegen dem ausgehandelten Waffenstillstand gekommen ist.
Also es wird wirklich immer komplizierter, wenn dann auch der Verhandler selbst seine eigenen Interessen wahren muss und nicht ganz neutral und frei vermitteln kann von einer zur anderen Seite. Wenn wir jetzt mal von dem Szenario ausgehen, die Waffenruhe hält und es herrscht und es fängt langsam an, so eine langfristige Feuerpause zwischen Israel und der Hamas sich einzuspielen. Was wären denn die Pläne der Hamas für den Gazastreifen? Sie haben es vorhin gesagt, 3/4 des Gazastreifens ist zerstört worden. Die Menschen haben keine Obdach. Was will die Hamas aus diesem Gebiet machen? Was sind ihre Pläne? Weil in der Vergangenheit hat sie die Mittel, die zum Beispiel von den Vereinten Nationen kamen zum Aufbau und zum Beispiel für die Kanalisation, die haben sie verwendet, um ihr Waffenarsenal aufzustocken, haben das zweckentfremdet. Also was genau hat die Hamas im Gazastreifen langfristig vor?
Na, sie sagen es nicht offen, es gibt keine Pläne, zumindest nicht, dass sie bekannt sind, aber die Pläne liegen auf der Hand. Sie wollen zum Ersten, und damit gibt es eine Interessenidentität mit der Bevölkerung, den Wiederaufbau für die Bevölkerung. Wobei man dann vergisst oder auch nicht vergisst, dass sie durch ihr furchtbares Massaker natürlich eine Mitschuld tragen. Das Zweite ist aber, dass sie natürlich die Kontrolle wieder in Gaza übernehmen wollen und wenn es geht auch in der Westbank. Also das ist ihr langfristiges Ziel. Daran arbeiten sie. Also ist das Ziel der anderen, den Einfluss der Muslimbrüder so gering wie möglich zu halten. In diesem Kräftedreieck befindet sich das. Und nicht nur Ägypten ist dagegen die Muslimbrüder, sondern auch die Saudis können diesen nicht viel abgewinnen, auch die Jordanier nicht. Also man merkt, wie da intern die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse und unterschiedlichen Interessen liegen.
Kommen wir mal zu US-Präsident Donald Trump. Der hatte im Februar ganz eigene Pläne für den Gazastreifen angekündigt. Mittlerweile auch mit einem sehr bizarren KI-generierten Video, das er auf seiner Plattform Truth Social gepostet hat. Er will den Gazastreifen erstmal, ja, die Bevölkerung dort raus, dann das Ganze umbauen zu einer sogenannten Riviera des Nahen Ostens. Wie realistisch sind diese Ideen und inwiefern könnten solche Ideen oder insbesondere diese Idee trotzdem Bewegung in die Frage um einen Staat Palästina bringen?
Das ist noch zu früh zu sagen, aber es ist eine hochgefährliche Idee. Wenn sie jetzt aus zwei Gründen hochgefährlich. Erstens, sie macht eine Idee, nämlich die ethnische Säuberung, die ja auch bei uns in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und der ganzen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg verpönt war. Wir haben uns auf dem Balkan dagegen ausgesprochen. Diese Idee macht sie auf einmal salonfähig. Mhm. Und es wird ja von Rechten in Israel schon seit langer Zeit diese Idee verfolgt. Und nun sehen sie auf einmal, oh, der amerikanische Präsident unterstützt uns. Das eine. Das zweite ist, es ist hochgefährlich, weil damit nicht nur Ägypten, sondern auch Jordanien destabilisiert würden. Denn beide Länder wären nicht in der Lage, die große Anzahl von Palästinensern aufzunehmen. Und dann kann man ihnen natürlich versprechen, wir bauen euch da irgendwelche Häuser hin. Das ist aber unrealistisch. Und zwar ist es gefährlich aus zwei Gründen. Das eine, es würden müde und demoralisierte, aufgeheizte Palästinenser dort ankommen, emotional radikalisiert, demoralisiert, einige von ihnen mit Waffen. Also die Gefahr, dass damit die Gesellschaften in Ägypten und in Jordanien ebenfalls radikalisiert würden, ist sehr groß. Und der zweite Punkt ist, schlicht und einfach würden sie den Leuten, den einheimischen Ägyptern und Jordaniern, und zwar gerade den Armen, Arbeitsplätze wegnehmen. Gerade in Jordanien ist es jetzt schon ein Problem. Da gibt es sehr viele Syrer, die sind zwar an der Grenze zu Jordanien in einem Flüchtlingslager. Aber natürlich gibt es von dort auch immer Leute, die auf den jordanischen Arbeitsmarkt streben und die Preise kaputt machen für die anderen. Wenn jetzt auch noch Palästinenser dazukommen, in der großen Zahl, ist die Gefahr sehr groß, dass dort die Bevölkerung sich radikalisiert und den König, der ja moderat ist, letztendlich weggefegt wird. Und wir auf einmal auf der israelischen Seite, auf der jordanischen Seite keinen Partner für Israel mehr haben, sondern ein Gegner Israels. Und das Dritte ist natürlich auch gefährlich für uns in Europa. Wenn die Flüchtlingsströme starten, können wir uns alle vorstellen, wo sie landen werden. Und auch die in Europa und in Deutschland landen, werden auch demoralisiert sein, werden enttäuscht sein, werden frustriert sein. Also das Radikalisierungspotenzial ist sehr hoch. Deswegen ist diese Idee hochgefährlich, einfach für die Welt. Also ich sag's mal, die Weltmoral, mit der wir nach dem Zweiten Weltkrieg gelebt haben, einerseits aber auch ganz konkret für die Nachbarländer von Israel und Palästina.
Das war ja nicht die einzige Rolle, die US-Präsident Trump in den letzten Wochen und Monaten auch schon vor seinem Amtsantritt gespielt hat, diese Idee ins Spiel zu bringen. Welche Rolle spielt er denn aktuell im Nahen Osten und wie hat sich mit ihm auch und mit ihm und dem veränderten Gebaren der USA auch die gesamte Lage im Nahen Osten verändert?
Das können wir noch nicht genau abschätzen. Also einige Dinge können wir vielleicht schon beobachten. Sie hatten vorhin gefragt, mit dieser brutalen Idee Gaza, kann da sich irgendwas Neues entwickeln? Im gewissen Sinne ja, und das können wir jetzt tatsächlich auch beobachten. Denn die arabischen Staaten, die sich vor dem Gaza-Krieg weitgehend aus diesem Konflikt herausgehalten haben, obwohl sie auch da schon sich mehr engagiert haben, denen ist jetzt klar geworden, sie müssen sich selbst drum kümmern. Mhm. Sie können sich also nicht mehr raushalten. Das war sicherlich auch vorher schon der Fall, aber in dieser Brutalität ist es jetzt deutlich geworden. Dasselbe müsste eigentlich für Europa gehen, müsste eigentlich für Europa gelten. In den anderen Bereichen wissen wir das noch nicht so genau. Wir sehen eine Aufwertung Saudi-Arabiens. Wir in Deutschland sehen ja Saudi-Arabien meistens noch unter den moralischen Menschenrechtskategorien. Die Menschen in Saudi-Arabien und in der arabischen Welt sehen auch Saudi-Arabien anders. Für sie ist der junge König ein Modernisierer, der dadurch, dass er symbolhaft den Frauen erlaubt, Auto zu fahren, dass sie kein Kopftuch mehr tragen dürfen, dass sie auch alleine wohnen können, hat er viele Tabus der Gesellschaft gebrochen, auch in anderen Bereichen. Dass die Herholung der Fußball-Weltmeisterschaft und auch die Unterstützung der Frauenfußball-Weltmeisterschaft ist ein riesiger Schritt. Und viele der jungen Araber schauen mit angehaltenen Atem auf Saudi-Arabien, ob der das durchhält. Und deren Rolle wird stärker. Sie haben gesehen, Saudi-Arabien ist der Gastgeber für die ersten Gespräche zwischen Russen und den Amerikanern. Also damit auch eine symbolische Aufwertung. Was das dann genau bedeutet, wissen wir auch noch nicht. Interessant ist auch zu beobachten die bisherige Rolle von Trumps gegenüber dem Iran. Bislang war ja immer so die Politik auch in der ersten Amtszeit Trump, dass er Iran am liebsten zerstören würde und die Atomanlagen zerstören will. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was man so an Analysen liest, ist er auch vor der Wahl und auch nach der Wahl, also vor Amtsantritt, relativ zurückhaltend gegenüber dem Iran gewesen. Er hat gesagt, also ihr dürft keine Atombombe haben, aber unter Umständen können wir mit euch einen Deal machen. Also das ist noch nicht ganz klar, was das alles heißen wird. Deswegen muss man das im Einzelnen abwarten. Aber es gibt schon eine Bewegung in dieser ganzen Region, die wir aber mehr als nur beobachten müssen. Wir müssen natürlich jetzt auch dazu kommen, was wir selber wollen. Zu der Frage kommen, was wollen wir eigentlich selber?
Ja. Das Stichwort Iran würde ich gerne aufgreifen, denn es gab vor wenigen Wochen von US-Geheimdiensten den Bericht, oder es gab Berichte, dass es die Sorge gibt, Israel würde einen Präventionsschlag gegen den Iran vornehmen können. Halten Sie das für realistisch oder sind das ja nicht unbedingt Falschmeldungen, aber vielleicht auch so kleine Störfeuer?
Also ich halte das nicht für realistisch, dass der Plan besteht. Vor allen Dingen seitens Netanjahu, schon seit vielen Jahren, liegt auf der Hand. Ich glaube nicht, dass Israel dieses tun wird ohne Unterstützung der Amerikaner. Und die ist im Augenblick nicht erkennbar. Und es wäre auch gefährlich, denn die Iraner sind ja ein kluges Volk. Das darf man nicht vergessen. Sie wissen natürlich, welche Gefahr droht. Und nach allem, was man weiß und ahnt, sind inzwischen die Atomanlagen sehr diversifiziert und zum Teil sehr tief unten irgendwo geschützt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man die alle erwischt, ist relativ gering. Dafür ist aber die Gefahr, dass mit den verbleibenden Ressourcen dann wirklich ein dermaßen radikalisierter iranischer Staat dort entsteht, der weder den Interessen der Saudis noch der Israelis nützen wird. Und sollte es gelingen, dort einen Regime-Change herbeizuführen, vielleicht durch so etwas, ist immer noch die Gefahr, was passiert denn dann eigentlich mit dem spaltbaren Material, mit dem Uranium, was es da ist? Wer kriegt das in die Hände? Kriegen das vielleicht irgendwelche Terrorgruppen in die Hände? Also die Gefahr ist extrem hoch und ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner dort zustimmen würden. Ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist, sondern man wird abwarten müssen, ob tatsächlich Trump sich hinbewegt auf eine Aussöhnung mit dem Iran und auch der Iran dazu bereit sein wird.
Also wir sehen jetzt nach den 20 Minuten, die wir miteinander sprechen, es ist wahnsinnig viel Bewegung nach wie vor im Nahen Osten. Es ist hochkomplex, es ist hochkompliziert. Da bleibt am Ende die große Frage, die wir uns eigentlich schon seit Jahrzehnten stellen und die sich natürlich auch viele in Israel und in den palästinensischen Gebieten, aber auch der ganzen Region stellen. Wann kehrt wieder Ruhe? Wann kehrt vielleicht sogar Frieden in den Nahen Osten ein? Haben Sie eine Antwort darauf oder wenigstens eine Antwort, die auf einen Weg hinweisen könnte, der zu genau dem führt, was wir uns alle wünschen?
Ja, also ich habe eine Antwort, aber natürlich keinen Masterplan. Aber die Antwort ist zunächst erstmal, ich bleibe fest davon überzeugt, dass mit militärischen Mitteln dieser Krieg zwischen Israel und seinen Nachbarstaaten und die anderen Konflikte nicht zu lösen sein werden. Diese Erkenntnis muss sich aber erstmal durchsetzen. Da gibt es eben unterschiedliche Überlegungen. Wenn man sich diese Erkenntnis durchsetzt, bei den Amerikanern, bei den Israelis und bei den Palästinensern, dann kann man entsprechende Vereinbarungen treffen. Das heißt, man muss dann zusehen, wie kann Israel in seiner Nachbarschaft auch ankommen. Denn was ja im Augenblick passiert ist, dient ja nicht der Sicherheit Israels, sondern es verschärft ja die Spannungen und droht sogar, wie ich vorhin geschildert habe, die Nachbarstaaten Jordanien und Ägypten, mit denen Israel einen Friedensvertrag geschlossen hat, ins Wanken zu bringen. Daran können wir alle gar kein Interesse haben, sondern wir haben Interesse daran, dass das sogenannte Existenzrecht Israel, das heißt also die Anerkennung der Existenz Israels im Nahen und Mittleren Osten von den arabischen Staaten anerkannt wird. Warum ist das so? Aus der arabischen Sicht sind die Juden, die aus Europa nach dem zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach und nach einwanderten, Neuankömmlinge. Die sind da hingekommen, die gab es da früher nicht. Die Begründung der Juden ist, das war früher ein religiöses Land, steht in der Bibel so, zum Teil auch im Koran, deswegen dürfen wir da wieder hin. Das sehen andere aber anders. Sie sagten, wir waren da, wir haben da seit Jahrhunderten gelebt. Also uns kann man darüber streiten, was recht oder unrecht ist, aber so sehen es die meisten arabischen Staaten. Und wenn Sie sagen, okay, Israel ist anerkannt, ihre Existenz ist anerkannt, dann sagen wir, okay, ihr seid bei uns angekommen und damit angekommen. Da sind wir aber noch nicht angekommen. Es gibt ja durch die Abraham-Akkorde so bestimmte Themen, aber noch nicht ganz. Und diese Entscheidung muss Israel treffen. Und der Preis dafür wird irgendeine Lösung der Palästina-Frage sein. Und das kann nicht die Vertreibung sein, weil sonst die anderen Staaten mit ihnen keine Vereinbarung treffen können. Man weiß nicht, was in 15 oder 15 Jahren passiert, wenn Israel aus irgendeinem Grunde in einer schwächeren Situation ist.
Das heißt, auf der einen Seite ist Israel und ist die israelische Regierung auch auf die gesamten arabischen Nachbarstaaten angewiesen in dieser Frage. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch gucken, dass sie ihrem Volk, den eigenen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie ihnen Sicherheit geben können. Und Sie haben das ganz zu Beginn gesagt, im Moment herrscht ein Gefühl der Unsicherheit in Israel. Letzte Frage, wie sieht es denn aktuell politisch aus? Benjamin Netanyahu war zum Zeitpunkt des Massakers an der Macht, er ist es nach wie vor. Wie gefestigt ist er denn als Premierminister aktuell in Israel? Wird seine Regierung noch weiter halten und was käme danach?
Also zunächst mal ist es richtig, das Gefühl der Sicherheit, deswegen habe ich das gesagt. Die israelische Regierung und auch gerade diese Regierung Netanyahu hat es aber nicht geschafft, die Sicherheit zu garantieren. Und deswegen der Wunsch Israels jetzt, das loszuwerden, das Problem, indem man Hamas vertreibt. Die wissen aber auch, dass es letztendlich nicht möglich ist. Es gab diesen Zwiespalt immer und ich glaube, Israel muss sich entscheiden, wir wollen in der Region ankommen und wollen mit unseren Nachbarn Frieden schließen. Und die wollen das ja auch, aber es muss eben das Palästina-Problem geklärt werden. Also die Frage, wem gehört das Land und was passiert mit den Leuten, die auf dem Westjordan und in Gaza sind? Und Netanyahu, er ist ja jemand, der zäh ist. Er hatte irgendwann mal Zustimmungsraten von 6%. Die sind jetzt wieder deutlich höher, sind glaube deutlich über 50% im Augenblick. Und es wird nach allem, was man so vermuten kann, erstmal wieder, ich glaube, in 2 Jahren Wahlen geben. Oder im 26 wird es Wahlen geben. Und dann wird sich die Frage für die Israelis neu stellen. Vorher nicht. Netanyahu ist ein Meister im Taktieren. Da haben wir jetzt schon gesehen, dass er seine Regierung nach wie vor Mehrheit in der Regierung hat. Die Rechten bleiben in der Regierung. Das Angebot der Opposition, einzusteigen in die Regierung, wenn die Rechten rausgehen, hat er abgelehnt. Daraus muss man schließen, dass er die Politik der Rechten wahrscheinlich besser findet als die der Opposition, der eher moderaten Opposition. Also man muss jetzt abwarten. Aber zu glauben, dass der jetzt einfach weg ist, wegkommt, das halte ich für illusorisch.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht in Israel. Wir sind natürlich auch gespannt, wie sich der Konflikt zwischen der Hamas und Israel weiterentwickelt, ob es vielleicht eine zweite Phase gibt oder eben nicht und was dann passiert und wie sich natürlich alle anderen in dieser großen Gemengelage verhalten, künftig und auch aktuell. Wir halten das im Blick. Herr Dr. Reinicke, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns da Licht auf die Situation im Nahen Osten mit uns geworfen haben.
Gerne, Herr Holl.